Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Die Organisation Africa No Filter, die möchte stereotype Geschichten über den Kontinent überwinden. Und eins ihrer großen Ziele ist es auch, Weltkarten und Atlanten zu verbannen, die auf der sogenannten Mercator-Projektion beruhen und die Afrika viel kleiner darstellen, als es tatsächlich ist. Moki Makura, die Geschäftsführerin von Africa No Filter, sagt dazu:
Die derzeit dargestellte Größe Afrikas ist falsch. Es ist die längste Desinformationskampagne der Welt und damit muss jetzt Schluss sein.
Wir sprechen gleich mit einem Kartografen zu dieser Forderung. In Irland startet heute ein Programm, das für viele Länder in Europa wegweisend werden könnte. Es beginnt dort nämlich die Bewerbungsphase für ein Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler. Der Plan: Am Ende werden 2000 Leute per Los ausgewählt, die dann 325 Euro pro Woche aufs Konto überwiesen bekommen. Und zwar 3 Jahre lang. Ich habe vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Franziska Hoppe in England gesprochen und sie gefragt, warum dieses Programm denn ausgerechnet für Leute aus der Kultur aufgelegt wird und nicht für alle.
Ja, Kultur hat in Irland einen ganz besonderen Stellenwert. Der Minister für Kultur, Patrick O'Donovan, der verweist da auf die Kolonialzeit. Irland gilt ja als erste Kolonie Großbritanniens über mehrere Jahrhunderte. Und in dieser Zeit haben die Briten versucht, die irische Kultur zu unterdrücken. Das heißt, umso stolzer sind die Iren heute drauf und sind ja auch bei jeder Oscar-Verleihung und eben Booker Prize mit dabei. Und gleichzeitig leben Künstler auch in Irland prekär, also spätestens seit Corona. Und deshalb hat man vor 3 Jahren ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, um das Grundeinkommen für Künstler mal zu testen. Und das kam so gut an, dass es jetzt eben permanent angeboten werden soll.
Die 2000 Leute, die das Grundeinkommen erhalten, die werden ja per Losverfahren ausgewählt. Was sind das für Leute und wie qualifiziert man sich überhaupt für das Programm?
Also Künstlerin oder Künstler ist, wer in den visuellen Künsten, dem Theater, der Literatur, der Musik, im Tanz, der Oper, dem Film, dem Zirkus und auch in der Architektur arbeitet. Und zwar professionell und aktiv. Man muss außerdem in Irland leben, aber nicht zwingend Ire sein und sollte über 18 Jahre alt sein.
Nun ist das eine Menge Geld, die vom Staat zur Verfügung gestellt wird. 325 Euro pro Woche für immerhin 2000 Menschen. Das Ganze über 3 Jahre. Wo kommt das Geld denn genau her?
Das kommt aus der normalen Staatskasse und ist Teil des Budgets für Kunst und Kultur. Das sind für dieses Jahr als Beispiel 18 Millionen Euro. Das refinanziert sich auch teilweise, weil das Geld dann zum Beispiel bei Steuern wieder zurückfließt. Man muss aber auch sagen, dass Irland in der ungewöhnlich komfortablen Position ist, einen großen Haushaltsüberschuss zu haben durch unerwartet hohe Steuernachzahlungen von multinationalen Konzernen, was zu dieser Entscheidung zum Grundeinkommen womöglich auch beigetragen hat. Wobei die Regierung eben diese Rechnung aufmacht: Für jeden Euro, den sie investiert ins Grundeinkommen, kriege die Gesellschaft 1,39 Euro zurück. Und zwar, weil Künstler, das hat das Pilotprojekt gezeigt, durch das Grundeinkommen in der Regel produktiver werden, weil die nicht mehr 3 andere Jobs machen müssen, um über die Runden zu kommen. Das heißt, sie verkaufen mehr Kunst, mehr Theatertickets, machen mehr Festivals, zu denen mehr Touristen kommen. Da fallen also mehr Steuereinnahmen an, weil die Künstler mehr Geld einnehmen, geben sie tendenziell auch mehr Geld aus, brauchen weniger Sozialhilfe und gleichzeitig haben die Künstlerinnen und Künstler auch angegeben, dass sie zufriedener sein und deshalb auch weniger oft zum Arzt müssten. Auch da spart der Staat.
Und wie kommt das Programm bisher an in der Bevölkerung?
Ja, das finde ich interessant, weil wir in Deutschland oft so eine Neiddebatte bei dem Thema haben. In Irland ist das aber anders. Es hat letztes Jahr eine Befragung gegeben, daran haben 17.000 Iren teilgenommen, nicht nur aus der Kunst. Und 97% haben gesagt, dass sie ein dauerhaftes Grundeinkommen richtig finden. Und 44% fanden sogar, es sollte noch mehr Geld geben, dass 325 Euro pro Woche nicht genug seien.
Unsere Korrespondentin Franziska Hoppe zu dem Programm in Irland, das Künstlerinnen und Künstler probeweise mit einem Grundeinkommen ausstatten möchte. Grönland ist riesig, zumindest wenn wir auf die Weltkarte schauen, die bei den allermeisten von uns in der Schulzeit an der Wand hing. Da wirkt die eisige Insel im Norden locker so groß wie der gesamte afrikanische Kontinent. Die absurde Wahrheit ist aber: Afrika ist in Wirklichkeit etwa 14 Mal größer als Grönland. Dass unsere Sehgewohnheiten so extrem getäuscht werden, das liegt an der sogenannten Mercator-Projektion, einer Kartendarstellung aus dem 16. Jahrhundert, die bis heute unser Weltbild prägt. Damit soll jetzt Schluss sein, wenn es nach dem westafrikanischen Staat Togo geht. Im Auftrag der Afrikanischen Union und angetrieben von Initiativen wie Africa No Filter und Speak Up Africa fordert das Land unter dem Motto »Korrigiert die Karte« ein Ende dieser völlig verzerrten Darstellung. Die Weltkarte soll ausgetauscht werden, um die Marginalisierung Afrikas in unseren Köpfen zu beenden. Über den Vorstoß Togos spreche ich jetzt mit Erik Losang. Er ist Kartografie-Experte am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig. Hallo Herr Losang, willkommen im Kompressor.
Ja, hallo. Schönes Thema, das Sie sich da ausgesucht haben, sehr aktuell.
Ja, fast jedes Kind lernt die Umrisse der Welt durch diese klassische Mercator-Projektion kennen. Mal abseits dieses kuriosen Größenvergleichs von Afrika und Grönland. Was genau ist an dieser Version der Karte eigentlich so problematisch und wie kommt diese extreme Verzerrung überhaupt zustande?
Generell an der Mercator-Projektion und an den Karten, die mit dieser Projektion hergestellt werden und an der Darstellung ist nichts problematisch. Die Karte an sich wurde von Gerardus Mercator im 16. Jahrhundert entwickelt und das auf der Basis, dass man Informationen benötigte, um einen Kurs festlegen zu können. Das heißt, die Projektion, die Mercator-Projektion an sich, hilft Ihnen beim Navigieren. Das heißt, wenn Sie da einen Kurs anlegen, Sie fahren von Portugal nach Brasilien, dann zeichnen Sie den Strich auf die Karte und können direkt den Kompass benutzen. Das geht mit der Mercator-Karte. Das Problem ist, dass diese Art der Darstellung die Erde verzerren muss, weil wir eine Winkeltreue annehmen müssen. Und das Problem ist dann, dass, so wie er die Projektion aufgebaut hat, sich das Bild so verzerrt. Es gibt andere Projektionen, die man zum Beispiel im Schulunterricht, jetzt auch seit den 70er, 80er Jahren schon im Schulunterricht verwendet, die diese Verzerrung kompensieren, indem sie ein anderes Modell benutzen, eine andere Art der Konstruktion der Projektion der Kugel auf ein Blatt Papier.
Jetzt fordern ja aber Afrika und die Afrikanische Union mit ihrem Vorstoß ja schon auch sowas wie historische Gerechtigkeit. Denn oft wird argumentiert, dass diese übergroße Darstellung Europas und Nordamerikas auch so einem kolonialen Überlegenheitsgefühl in die Karten spielt. Die Abbildung der Welt wird hier ganz klar als politischer Akt gesehen. Stimmen Sie dem zu?
Ja, prinzipiell kann man das so sehen. Wenn wir nur diese Abbildung uns angucken. Wenn wir die Kontexte, in denen die Abbildung verwandt wird, uns anschauen, gibt es eben unterschiedliche. Und zum Beispiel, das fordern ja auch die beiden Initiativen, Africa No Filter und Speak Up Africa, dass man auch mal anfangen muss, damit diese Kartenprojektionen in den eigenen Schulatlanten, also in afrikanischen Schulatlanten, einzusetzen. Das Problem ist, die Kampagnen wünschen sich, dass die Mercator-Projektion sozusagen nicht mehr in den Atlanten verwandt wird. Das ist aber schon der Fall. Teilweise gibt es noch Atlanten, insbesondere auch in den postkolonialen Staaten, die sich, die Mercator-Projektion in Schulbüchern weiter verwenden. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass das aufhört, weil es eben ein falsches Bild initiiert. Das Problem an sich ist aber nicht, dass die Mercator-Projektion, wie gesagt, falsch ist, sondern dass man einfach eine andere Projektion verwenden kann. In Deutschland, in Europa, wird die Mercator-Projektion nur noch sehr, sehr selten in Schulbüchern, Schulatlanten eingesetzt. Meistens zur Erklärung, dass das die Mercator-Projektion ist und das andere eine, nehmen wir eine andere Projektion, die Robinson-Projektion, und auf der natürlich diese Welt ganz anders aussieht, eben nicht mit der Verzerrung, dass die nördlichen Breiten viel, viel größer dargestellt werden als die Gebiete rund um den Äquator. Insofern kann ich die Forderung unterstützen, dass man sie nicht mehr verwenden sollte zu Bildungszwecken. Die Mercator-Projektion ist eigentlich gerade im Schulunterricht kaum mehr verwandt worden.
Aha.
Seit den 80er Jahren.
Und Herr Losang, wenn ich aber heute auf meinem Smartphone zum Beispiel bei Google Maps reinzoome, bewege ich mich dann eigentlich immer noch in diesem überholten, wenn man so will, eurozentristischen Mercator-Weltbild?
Naja, was wollen Sie mit Google Maps machen? Sie wollen navigieren, Sie wollen von A nach B kommen. Dafür ist die Mercator-Projektion hervorragend geeignet. Da können wir keine andere Projektion verwenden, weil nur so können wir einen Kurs ausrechnen. Es gibt andere Beispiele für winkeltreue Projektionen, die wir auch einsetzen könnten, aber es führt immer zu Verzerrungen. Und die Mercator- oder Pseudo-Mercator-Projektion, die von Google verwandt wird, hilft beim Navigieren. Sie sollte natürlich nicht auf die Weltkarte umgeschaltet werden und dann schauen wir uns die Welt an und so ist die Welt. Dafür ist die Karte auch nicht gemacht. Wiederum, es kommt auf den Zweck an und auf den Kontext, in dem die Karte verwandt wird. Und wenn man da weise wählt, dann kommt es nicht zu diesen Verzerrungen in der allgemeinen Diskussion und in Kontexten, wo es um politische oder wirtschaftliche Fragestellungen geht.
Jetzt bereitet Togo ja einen Resolutionsentwurf vor, über den voraussichtlich im September dann auch bei der UNO-Generalversammlung abgestimmt werden soll. Wie schätzen Sie denn die Aussichten für diese Initiative ein? Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind ja weite Teile auch schon doch auch durchgesetzt worden.
Das sehe ich prinzipiell auch so. Es war aber im Wesentlichen auch ein Vorstoß, um eine neue Projektion zu bekommen, die Equal Earth Projektion, die 2019 entwickelt wurde, wo wir die Staaten in ihrer richtigen Größe, bei der gleichen Anordnung in ihrer richtigen Größe sehen. Nach der kann natürlich nicht navigiert werden. Diese Vorstöße gab es schon früher. Die Karte von Arno Peters ist dafür ein Beispiel, wobei seine Art der Projektion, die der Grundlage im England des 18. Jahrhunderts liegt, die Welt wirklich extrem verzerrte. Ja, jemand sagte mal, das sieht aus, als hätte man Afrika wie eine nasse Unterhose über die Leine gehängt, weil es sich nach unten sehr weit ausweitet. Also wirklich wie nasse Wäsche, die sich dann durch das Gewicht nach unten zieht. Aber es gibt eben andere Projektionen, wie eben diese Equal Earth Projektion, und die möchte diese Initiative auch ganz gerne in den Vordergrund rücken, wenn es um die Kommunikation mit Karten geht. Man muss dazu sagen, dass wir solche Sachen eigentlich nur bei kleinmaßstäbigen Karten gebrauchen können. Da spielen sie eine große Rolle, weshalb das Google-Problem nicht da ist. Kleinmaßstäbige Karten zeigen sehr viel Gebiet. Also eine Weltkarte zum Beispiel oder eine Kontinentkarte. Hier wirkt sich die Projektion extrem aus. Aber bei großmaßstäbigen Karten, da haben wir einen Stadtplan. Und auf dem Stadtplan sehen Sie die Projektion nicht. Und ein kleiner Ort in Kenia wird nicht größer dadurch, dass die Weltkarte verändert wird. Und selbst ein Staat wie Kenia wird dadurch nicht größer. Die Fläche verändert sich nicht, nur die Darstellungsform. Und da ist einfach die Frage, ab wann können wir oder sollten wir darauf drängen, dass eine solche wie die Equal Earth Projektion als Alternative für die Kartendarstellungen verwandt wird.
Aber nochmal die Frage, wie schätzen Sie die Aussichten für die Initiative ein?
Naja, die Frage ist, wie weit geht diese Initiative? Also Google wird nicht eine Equal Earth Projektion benutzen, weil sie damit nicht das Navigationssystem aufrechterhalten können. Also die Projektionen spielen immer noch eine Rolle. Es ist die Frage, ob man bereit ist, in bestimmten Kommunikationskontexten, weil die Karte ist ja ein Kommunikationsmittel, darauf zu drängen, dass die Mercator-Karte, wenn sie denn noch benutzt wird, ersetzt wird durch die zum Beispiel Equal Earth-Projektion.
Erik Losang war das vom Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig. Sehr, sehr herzlichen Dank für Ihre Expertise.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Susanne Balthasar.
In Frankreich haben 115 Autorinnen und Autoren angekündigt, den Verlag Grasset zu verlassen. Sie protestieren damit gegen die Entlassung des Geschäftsführers Olivier Norat und die Machtübernahme durch einen ultrakonservativen Milliardär Vincent Bolloré. Dem gehört der Verlag zwar schon länger, aber bislang hat er sich nicht in das Geschäft eingemischt, sagt Deutschlandfunk Kulturliteraturredakteur Dirk Fuhrig.
Der Verlag agierte unabhängig. Dank dieses Verlegers Olivier Norat seit einem Vierteljahrhundert, das ist eine Verlegerpersönlichkeit. Man kann denken in Deutschland an so jemanden wie Michael Krüger von Hansa oder früher vielleicht Siegfried Unselt. Also wirklich eine sehr prägende Gestalt, sehr kraftvoll, auch sehr unabhängig. Und jetzt wurde der eben ersetzt, handstreichartig von heute auf morgen, durch einen Getreuen von Vincent Bolloré, einen Manager. Und das ist jetzt natürlich schon ein Zeichen dafür, dass der Wind sich bei Grasset drehen soll und wird.
Zu den Unterzeichnern gehören so renommierte Autoren wie Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy und Frédéric Becbédé. Die Autoren des Verlags sind mit insgesamt 17 Goncourt-Preisen ausgezeichnet worden. Die nationalen Museen in Großbritannien bieten seit 2001 für jeden Besucher freien Eintritt an. Nun gibt es internationale Kritik an dem Vorschlag der britischen Regierung, diese Regelung für ausländische Touristen abzuschaffen. Insbesondere Länder mit Rückgabeforderungen haben protestiert. So erklärte der ghanaische Außenminister, dass eine solche Gebührenerhebung Fragen der Fairness aufwerfe. Insbesondere dort, wo Rückgabediskussionen noch andauerten. Eric Philips von der Reparationskommission der Karibischen Gemeinschaft fragte, warum man bezahlen solle, um sein Kulturerbe zu sehen. Die britische Regierung plant, mit den zusätzlichen Einnahmen den eigenen Kunstsektor zu unterstützen. Tanz ums Feuer, Hexenkostüme und brennende Puppen. Die Walpurgisnacht, die traditionell in Nord- und Mitteleuropa in der Nacht zum 1. Mai gefeiert wird, ist dem Historiker Kai Lehmann ein Graus. Die tausenden Opfer der Hexenverfolgung habe man dabei nicht im Blick, sagte er im Deutschlandfunk.
Also ich bin alles andere als eine Spaßbremse. Aber an Walburgis und den Feierlichkeiten in manchen Regionen in unserer Bundesrepublik, da stockt einen schon ob der Unwissenheit wirklich der Atem. Denn wenn ich dort um irgendwelche Feuer herumtanze, irgendwelche Puppen verbrenne und weiß, da stecken Tausende von unschuldigen Frauen, Männern und Kindern dahinter. Was wir daraus gemacht haben, Bibi Blocksberg und eben diese Pervertierung der Hexenfolklore an Walburgis oder an Halloween oder an Fastnacht.
Ihre Wurzeln hat die Walpurgisnacht möglicherweise in heidnischen Frühjahrsbräuchen. Am Abend des 30. April sollen die Hexen im Harz zum Brocken geritten sein, um sich dort am Feuer mit dem Teufel zu paaren. Richtig populär wurde die Walpurgisnacht zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch Goethes Faust. Darin überredet Mephisto Faust, an einer Hexenfeier teilzunehmen. Zum Ende des Sommers soll aus den indischen Bollywood-Studios der erste Film erscheinen, der vollständig durch künstliche Intelligenz erzeugt wurde. Der Film Maharaja in Denims basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von 2024 und wird von den Intelliflix-Studios produziert. Durch die Verwendung von KI wird vor allem ein Großteil der Produktionskosten eingespart, da weniger Ausgaben für Schauspielergagen, Kulissen oder Verzögerungen bei den Dreharbeiten anfallen. Einzig die Filmmusik wird von Menschenhand komponiert und gespielt. Anders als die stärker reglementierte US-amerikanische Konkurrenz ist die indische Filmindustrie freier, mit künstlicher Intelligenz zu experimentieren.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Aussicht, dass die künstliche Intelligenz eines Tages den Platz der Menschen übernehmen wird, die finden manche verheißungsvoll. Für viele ist sie der absolute Albtraum. Im neuen Spiel Replaced ist diese Situation auf jeden Fall das Ergebnis eines Unfalls. Da wacht eine KI im Körper eines Menschen auf. Und was dann passiert, das kann uns Markus Richter sagen. Der hat nämlich Replaced für uns schon gespielt und ist jetzt mein Gast. Hallo Markus.
Hallo.
Wer wurde denn da replaced? Also wer wurde da ersetzt?
Die kurze Antwort: Warren Marsh, der Erfinder dieser KI, um die es ja geht, die Reach heißt. Und viel mehr weiß man am Anfang tatsächlich nicht, außer da gibt es halt diese Welt, die wird man so wirklich so ein bisschen reingeworfen. Es wird dann schnell klar, okay, das ist so eine Art alternatives Jahr 1984 und es gibt da eine große Stadt. Es gab irgendwie eine Katastrophe, die Stadt ist deswegen eingemauert, man kann da sehr behütet leben, es ist alles sehr Cyberpunk. Diese KI zum Beispiel, wenn man die bedienen will, muss man mit der verbunden sein über so einen Neuronalhelm. Und dann gibt es aber eine Explosion und der Warren Marsh, das halt unter dem Helm und dann ist die KI in dem Körper drin. In dem Spiel spricht die KI auch immer wieder zu Warren quasi. Sie erklärt ihm immer, was sie gerade macht. Fast wie so ein Chatbot, der sozusagen sehr ausführlich so Dinge sagt. Der Warren selbst ist aber nicht mehr präsent. Und irgendwann fragt die KI dann auch, das ist übrigens alles Text, es gibt keinen vertonten Dialog, wer führt denn jetzt eigentlich die Bewegung des Körpers durch? Ist das noch Warren oder ist sie das vielleicht, die KI? Und ich finde das ganz clever, weil damit natürlich eigentlich der Spieler angesprochen, der am Controller, am Gamepad sitzt und eben diesen Körper steuert. Also zum Teil kann das Spiel auch als so Dialog zwischen KI im Spiel und Mensch vor dem Bildschirm, also SpielerInnen, verstanden werden.
Okay, also das klingt ja dann aber auch so, als würden da vielleicht solche Themen auch richtig gehend verhandelt. spielt? Also geht es möglicherweise auch darum, wer menschenähnlicher ist?
Nee, es geht dann wirklich um die Spielwelt und das sind sozusagen Charaktere, um diese Diskussion zu führen. Es stellt sich ganz schnell raus, es gibt nämlich auch eine Welt außerhalb der Mauer dieser Stadt und diese Welt ist ganz schön gruselig. Sie ist nämlich unterteilt in Reiche und Arme und die Reichen können sich Körperteile bestellen, wenn sie die brauchen. Und die kommen eben von den Armen, die verkaufen sich oft nicht mal selber, sondern die werden weggefallen gegen ihren Willen. Und dass sie passende Spender sind, das weiß man nur dadurch, weil Reach, also die KI, um die es geht, dazu benutzt wird, die Menschheit zu überwachen und immer so rauszugucken, wer passt denn jetzt zu diesem reichen Geldgeber, der da gerade was Neues braucht. Und was das bedeutet, wurde für mich am eindrücklichsten klar, als man hört ihr Gitarrenspiel und trifft eine Sängerin, deren Kehlkopf und damit ihre wunderschöne Stimme wurde ihr quasi geklaut, also weggenommen. Okay. Und diese Beraubten werden dann zum Sterben quasi über die Mauer geworfen und da landet man dann auch in dieser Gesellschaft der Weggeworfenen. Da findet man sich wieder und dann, das ist sozusagen das Ziel des Spiels, so ein bisschen die Motivation ist, wieder den Weg zurückzufinden.
Aber das heißt, eigentlich spielt man auch irgendwie so in gewisser Weise den Bösewicht, also die KI, die Menschen in Lebenswert und in Ersatzteillager unterscheidet, wäre das nicht ein bisschen kurz gedacht, vor allem wenn man sich jetzt, weiß ich, die Diskussion um die aktuelle KI anschaut, da geht es ja in der Kritik vor allem darum, wie die eingesetzt wird und wie zum Beispiel Tech-Milliardäre die Welt damit auch schlechter machen.
Also es geht tatsächlich, glaube ich, wirklich eher darum, es gibt ja diesen schlimmen Spruch, ich habe ja nur Befehle ausgeführt, der für Menschen nie gelten kann, weil die einen moralischen Kompass haben oder haben sollten. Und hier geht es aber um eine KI, die ist in der echten Welt fast kindlich, die ist sehr naiv, kommt sie in diese Welt. Und da ist das quasi so eine passende Ausrede, weil sie konnte die Welt ja nur so wahrnehmen, wie ihre Schöpfer sie ihr präsentiert haben durch die Daten, die sie ihr gegeben haben. Und Verrin Marsh, der Schöpfer dieser KI, dessen Rolle ist so ein bisschen unklar, der bleibt ja stumm, aber im weiteren Verlauf bahnt sich da auch schon ein Konflikt zwischen ihm und der KI. Und im Prinzip hat das Spiel, finde ich, so zwei Nachrichten, die man mitgegeben bekommt und über den man nachdenken sollte. Einmal diese kindliche Sicht, die eigentlich die Menschheit fragt, warum macht ihr euch gegenseitig kaputt? Und andererseits ist es sozusagen sehr deutlicher Hinweis darauf, dass Menschen immer an den Folgen von Technologieeinsatz schuld ist und Verantwortung übernehmen müssen oder übernehmen sollten, falls sie nicht in einem apokalyptischen Cyberspace-Szenario leben wollen.
Also da steckt jetzt aber mit Verlaub ganz schön viel an Überlegungen viel und Meta drin. Trägt das für ein Spiel? Also ist das in irgendeiner Weise als Handlungsgeberin relevant und packend?
Also dieses Packen und diese Meta-Ebene, das muss sich entfalten. Also was das Spiel sofort schafft, ist, man macht das an und denkt, die Grafik ist wunderschön. Das ist so Pixelgrafik. Der Charakter bewegt sich da rein von links nach rechts. Gleichzeitig ist die Welt selbst aber in 3D gestaltet, trotzdem mit so einem Pixelcharme. Und es wird ganz viel mit Beleuchtung und Kamerafahrt gemacht, obwohl man nur von links nach rechts kann. Hat man dadurch eine sehr räumliche Erfahrung. Die Hintergründe sind mit sehr viel Liebe zum Detail entstanden. Die Kamera bewegt sich. Es gibt Tiefenschärfe. Manchmal sind Dinge zwischen Kamera und Charakter, aber Bewegungsraum bleibt trotzdem da und die Orientierung aus. Und das wird unterstützt durch diesen fantastischen Sounddesign und den Soundtrack, der ihn immer begleitet, wenn man gerade den Fahrstuhl gehört. Und das Spiel selbst besteht vor allem daraus, dass man läuft und kleine Rätsel und Geschicklichkeitseinlagen meistern muss. Und dann gibt es immer wieder auch Kämpfe, hört man hier gerade. Und die muss man meistern wie in so einer Arena. Also kommt in so einen Raum rein, voller Gegner, muss man sozusagen umlegen, da ist dann die Action da.
Ah, okay, also das klingt jetzt aber bei all dieser komplexen Geschichte drumherum und diesen, ja, wie du ja offenbar auch sagst, also dieser sehr detailliert gestalteten Kulisse, diesen grandiosen Soundtrack, als Spielprinzip so ein bisschen doch, ja, ziemlich simpel, oder?
Also einerseits ja, andererseits orientiert man sich damit an großen Vorbildern, die es tatsächlich so ähnlich gemacht haben. Das originale Prince of Persia oder Flashback, das sind Spiele aus den frühen 90ern. Die haben genau diese Art von Inszenierung rein zweidimensional berühmt gemacht. Und das Spiel verhebt sich hier ein bisschen, das anders zu machen als das Original, weil in den Originalen sind die Kämpfe gegen einzelne Gegner oder eine Abfolge von Gegnern damals eher sozusagen, man muss ganz wohl überlegt Bewegungen machen und heute ist es eher so Knöpfchen-Drück-Action, die sich auch nicht so befriedigend anfühlt und kaum Abwechslung bietet. Und auch die Geschicklichkeitsanlagen, die sind manchmal sehr frustrierend, weil sie verlangen pixelgenaues Agieren, aber die Steuerung ist dafür so ein bisschen kantig und ungenau. Das heißt, und es gibt wirklich Stellen, da habe ich ins Gamepad gebissen fast. So. Das heißt, das muss man durchstehen. Das ist wirklich so, na gut, das muss jetzt halt auch sein, aber der Rest davon, der ist so gut, dass man die Spielemechanik irgendwie sozusagen einfach, man steht es halt durch und dann ist der Rest aber so spannend, die Geschichte und die Spielwelt fantastisch, dass ich es trotzdem empfehlen würde.
Das sagt Markus Richter. Und falls Sie sich daran versuchen wollen, Replaced ist erschienen für Windows, SteamOS und Xbox und kostet um die 20 Euro. Dankeschön.
Sehr gern.
Mitten in der Nacht in der Karibik. Der Wind weht und plötzlich taucht ein Pirat auf, beziehungsweise ein Möchtegern-Pirat.
Hallo, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich würde gerne Pirat werden.
Genau so war es, als in den 90er Jahren Heerscharen von jungen Leuten stundenlang vor Röhrenmonitoren saßen, um im Point-and-Click-Adventure The Secret of Monkey Island Rätsel zu lösen oder beim legendären Beleidigungsfechten die besten Konter zu lernen. Bei diesem Computerspiel ging es nicht ums Sterben, hier konnte man nicht mal sterben, hier ging es um Wortwitz und skurrile Charaktere. Der hallische Theatermacher Martin Kreusch holt Monkey Island jetzt auf die Bühne zurück. Mit dem Chaos Theater Club bringt er den tollpatschigen Möchtegern-Piraten Guybrush Threepwood zurück und zwar ab heute auf die Bühne des Steintor-Varietés in Halle. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihm zu sprechen. Hallo Martin Kreusch.
Hallo, ich grüße euch.
Wie war das eigentlich bei Ihnen ganz persönlich? Wann und wo haben Sie Guybrush das erste Mal über den Bildschirm geklickt?
Das war so ungefähr 1992, 93, kurz nach meiner Konfirmation. Ich hatte mir von meinem Konfirmationsgeld einen 286er gekauft. Das war damals das Gerät, da wurde mir im Computerladen gesagt, physikalisch geht's nicht schneller als 286er, und hatte von einem Freund auf dem Schulhof Disketten zugeschickt bekommen mit dem Hinweis, das sei ein sehr gutes, interessantes Computerspiel. Und da ist mir Guybrush Threepwood zum ersten Mal begegnet.
Und man muss vielleicht nochmal erklären, die meisten Spiele damals, die funktionierten so nach dem Prinzip laufen, schießen, sterben, Level neu starten. Aber Monkey Island war da wirklich anders, wirklich besonders, so besonders, dass Sie ja sogar ein Theaterstück daraus gemacht haben. Warum?
Ja, das ist wirklich was Besonderes gewesen. Dieses Spiel ist eine Abenteuergeschichte. Es ist eine wirkliche dramatische Handlung. Guybrush möchte gern Pirat werden und muss dafür drei Prüfungen bestehen. Und wie das Leben so spielt auf dieser Insel Mealy Island, auf der er das versucht zu werden, lernt er die Gouverneurin kennen und verliebt sich in diese. Und diese wird dann vom Geisterpiraten LeChuck entführt und die muss er dann befreien. Also es ist ein Theaterstück oder ein Computerspiel mit einer wirklichen dramatischen Handlung, also wirklich fürs Theater geeignet. Und wie Sie auch schon sagten, das ist völlig gewaltfrei. Man kann nicht sterben, außer an einer Stelle. Guybrush Threepwood hat die Fähigkeit, 10 Minuten die Luft anzuhalten. Und wenn man es schafft, oder beziehungsweise wenn man es nicht schafft, innerhalb von 10 Minuten das Idol der vielen Hände aufzuheben, was direkt vor einem steht, dann stirbt er kurz. Und selbst da hat Lukas damals noch eingebaut, das Spiel speichert sich kurz vorher von selbst. Also man muss nicht mal von vorn anfangen.
Ach, was für ein Glück. Genau, also Sie haben es schon angedeutet, es ist ja so ein Point-and-Click-Adventure. Also man sammelt den absurdesten Kram ein, vom Gummihuhn mit Karabiner in der Mitte bis zur Luftpumpe. Wie bringen Sie denn diese Spielmechanik und auch diese ständigen Bildschirmwechsel auf eine Theaterbühne?
Ja, das ist die große Herausforderung gewesen tatsächlich. Wir haben für die Wechsel haben wir eine manuelle Drehbühne uns selbst gebaut, sodass wir auf der Vorderseite des Kreises spielen können und dann drehen wir die Drehbühne eine halbe Runde und dann ist das nächste Bühnenbild da, währenddessen Guybrush ein bisschen durch die Welt läuft. Also das geht dadurch sehr schnell. Und für die unglaublich vielen Requisiten, die Guybrush ja im Spiel in seinem Inventar hat, die haben wir nachempfunden. Alles ist aus Pappmaché, da gibt es so eine verspielte Comic-Optik, ist alles ein bisschen größer als in der wirklichen Welt. Und auch dieses Inventar wird es geben, indem er das alles zwischenlagert.
Und besonders im Gedächtnis geblieben sind den Monkey Island Fans ja auch diese ewigen Fechtduelle in dem Spiel. Also da muss Guybrush in langen Übungen die richtigen Konter auf bestimmte Beleidigungen erlernen. Und wenn er seinerseits mit den richtigen Beleidigungen kontert, dann sitzen seine Fechtangriffe, sonst verliert er den Kampf. Vielleicht hören wir mal kurz rein, wie das bei Ihnen auf der Bühne klingt.
Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme.
Auch bevor Sie
willst du hören, wie ich drei Männer zum Fleisch besiegte?
Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden?
Das war ein guter Zug, ich gebe auf.
Beschreiben Sie doch nochmal kurz, wie haben Sie das genau umgesetzt?
Guybrush bei uns im Theater ist sozusagen die Figur, mit dem sich der Zuschauer auch identifizieren soll, identifizieren kann und muss das auch bei uns auf der Theaterbühne Schritt für Schritt lernen. Also er erfährt es, erfährt, wie es richtig ist und bestenfalls merkt er sich das. Also zum Beispiel, wenn ich sage, du kämpfst wie ein dummer Bauer, dann ist die Antwort, wie passend, du... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich selber vergessen. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ich hätte jetzt an der Stelle hätte ich jetzt verloren, weil ich das Falsche gesagt habe im ersten Moment. Also muss ich den nächsten Piraten suchen, mit dem ich das weiter üben kann. Und wenn ich alles habe, dann wird mir mitgeteilt, du könntest gegen den Fechtmeister antreten, was in Wirklichkeit eine Fechtmeisterin ist.
Jetzt ist das Publikum ja wahrscheinlich mit dem Originalspiel vertraut. Wie reagiert das Publikum und ist auch in Teilen interaktiv das Stück, oder?
Ja, das ist in Teilen interaktiv, beziehungsweise hoffen wir, dass es das auch wieder sein wird. Denn Guybrush, der muss ja Lösungen finden für unterschiedliche Aufgaben und die sind zum Teil sehr absurd. Und da ist das Publikum eingeladen, ihm manchmal auf die Sprünge zu helfen, ihm also zu sagen, mit welchem Gegenstand er welche Tür öffnen kann, wie er welches Rätsel lösen kann. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das so, wenn wir das vielleicht noch eine Weile länger spielen, so ein bisschen so wie so eine Art Rocky Horror Picture Show entwickelt, wo Piraten dann im Publikum sitzen und vielleicht irgendwie ein bisschen mitmachen, ihm helfen. Bin ich gespannt, ob sich das über die Zeit vielleicht ergibt.
Jetzt haben Sie, ich muss noch mal fragen, dieses Spiel ja aber im Grunde fast 1:1 nachgebaut. Also warum wird hier nicht sozialkritisch dekonstruiert, sondern eigentlich wirklich nachgespielt?
Das machen wir ja sonst immer. Wir wollten in diesem Fall wirklich diese Abenteuergeschichte erzählen, diese Piratengeschichte. Wir wollten dieses Gefühl in den 90ern, als unsere Zuschauer und Zuschauerinnen das gespielt haben, das wollen wir wachrufen und wir wollen da diese Zeitreise machen. Und es soll tatsächlich ein unterhaltsamer, lustiger und irgendwie auch spannender Abend werden.
Also im Grunde dann schon doch ein Abend der Nostalgie, ein Abend voller Erinnerungen an die eigene Teenagerzeit. Oder würden Sie sagen, der Pirat hat heute auch noch irgendwas zu sagen? Wie passt er in die Zeit?
Das weiß ich nicht so ganz genau. Das ist so eine Einladung, wo Menschen, ich sage mal, die Zielgruppe ist irgendwie zwischen 35 und 55 Jahre alt, die könnten jetzt ihre Kinder einpacken und sagen, wir gehen mal ins Theater und ich zeige euch mal, wie wir damals noch Computer gespielt haben.
Von heute an bis zum 19. April ist das möglich. Da nämlich kehrt Monkey Island ins Steintor-Varieté nach Halle zurück in der Regie von Martin Kreusch. Und mit dem haben wir hier im Kompressor gesprochen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag noch für Sie.
Ich danke. Tschüss.